DW Menschen und Märkte.
Hongkonger gehen auf die Straße und Europa überlegt noch, wie es darauf reagieren soll. Und Corona und die Konjunktur. Hoffnung in Polen, Verzweiflung in Argentinien. Das sind die Themen in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Andreas Becker und sage herzlich willkommen. In Hongkong gilt seit Anfang Juli ein Sicherheitsgesetz, das es der Zentralregierung in Peking erlaubt, hart gegen Kritiker vorzugehen. Damit hat Peking die Vereinbarung Ein Land, zwei Systeme vorzeitig aufgekündigt. Bei der Übergabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 war vereinbart worden, Hongkong dürfe seine wirtschaftlichen und politischen Freiheiten noch 50 Jahre behalten. Viele Beobachter sehen in dem neuen Sicherheitsgesetz nun das Ende der Demokratie in Hongkong. Doch ganz so schnell wollen die Hongkonger nicht aufgeben. Hunderttausende von ihnen haben am Wochenende an einer Vorwahl der Opposition teilgenommen, trotz Warnungen der Regierung. Axel Dorloff.
Es soll ein politisches Zeichen sein, trotz extrem schwüler Sommerhitze. Rekordbeteiligung bei den Vorwahlen von Hongkongs Opposition. Lange Menschenschlangen vor den Wahllokalen. Bis gestern Abend hatten mehr als 350.000 Hongkonger ihre Stimme abgegeben, um die Kandidaten der Oppositionsparteien für die Parlamentswahl am 6. September zu bestimmen. Diese 50-jährige Hongkongerin zeigt sich davon beeindruckt. Die Wahlbeteiligung berührt mich regelrecht. Auch wenn die vergangenen zwei Wochen relativ friedlich abgelaufen sind, die Sehnsucht und der Drang nach Demokratie in unseren Herzen wird so schnell nicht ausgelöscht werden. Für das prodemokratische Lager ist die Wahl ein Zeichen, dass die Hongkonger sich China niemals beugen werden. So hatte es Aktivist Joshua Wong gestern getwittert. Die Hongkonger Regierung dagegen hatte im Vorfeld gewarnt, die Wahl könne als Sezessionsbestrebung und damit als Verstoß gegen das neue Sicherheitsgesetz angesehen werden. Das ist jetzt rund zwei Wochen in Kraft. Zur Umsetzung hat die chinesische Regierung in Hongkong eine neue Behörde eingerichtet, zur Zufriedenheit und unter Beteiligung von Matthew Choing Kin-chung, dem Verwaltungschef der Hongkonger Regierung. Unsere Pflicht ist es, die nationale Sicherheit, den Wohlstand und die Stabilität dieser Region langfristig zu sichern. Nur so kann das Motto Ein Land, zwei Systeme funktionieren und erhalten werden. Zugleich agiert die Zentralregierung in Peking als zuverlässige Säule zur Unterstützung von Hongkong. Kritiker werfen China vor, mit dem neuen Gesetz das völkerrechtliche Prinzip Ein Land, zwei Systeme ausgehebelt zu haben. Die chinesische Führung in Peking und Hongkongs Regierung behaupten genau das Gegenteil. Das neue Gesetz diene gerade dem Schutz dieses Mottos, denn so könnten künftig unter anderem separatistische oder umstürzlerische Bestrebungen geahndet werden. Die 24-jährige Grace Loing arbeitet in Hongkongs Finanzindustrie. Sie hat sich von den Warnungen der Hongkonger Regierung zur Vorwahl nicht abschrecken lassen. Ich denke, es ist mein Recht und meine Verantwortung als Bürgerin, hier zu sein, zu wählen und mich repräsentieren zu lassen. Unsere Hongkonger Regierung kann mich nicht repräsentieren, deshalb bin ich heute hier. Ich hoffe sehr, dass die internationale Gemeinschaft das sieht und uns in Solidarität beisteht und uns auch hoffentlich hilft.
Stand with us and help us, hopefully.
Etwas, auf das viele Hongkonger hoffen: internationale Unterstützung. Das prodemokratische Lager in Hongkong blickt hoffnungsvoll ins Ausland, auch wenn sich heute die EU-Außenminister in Brüssel treffen, um über mögliche Konsequenzen beim Thema Hongkong zu beraten. China wertet jede internationale Reaktion zum Thema Hongkong als Einmischung in innere Angelegenheiten. Hongkongs Demokratieaktivisten würden sich dagegen noch mehr internationale Einmischung und Solidarität wünschen.
Die Europäische Union hat zwar Konsequenzen auf das Sicherheitsgesetz angekündigt, konnte sich bis jetzt aber noch nicht entscheiden, welche das sein könnten. Offenbar hat sie Angst, Peking zu verärgern. Großbritannien hat die EU bereits offiziell verlassen und braucht sich in dieser Sache nicht mit der zögerlichen EU abzustimmen. Und doch muss auch London einen Spagat machen, der von Peking bis nach Washington reicht. Thomas Spickhofen aus London.
Für die britische Regierung ist es ein Akt der Solidarität und der Verantwortung für ihre ehemalige Kronkolonie. Wir geben allen Hongkong-Briten ein Aufenthaltsrecht für 5 Jahre und später können sie dann auch unsere Staatsbürgerschaft beantragen, bietet Außenminister Dominic Raab Anfang des Monats im Unterhaus an. Wir wollen eine positive Beziehung zu China, versichert Raab, aber wir werden nicht wegschauen, wenn es um unsere historische Verantwortung für die Menschen in Hongkong geht.
We want a positive relationship with China. But we will not look the other way when it comes to Hong Kong, and we will not duck our historic responsibilities to its people.
Der Sonderstatus der Hongkong-Briten wurde Mitte der 80er Jahre geschaffen, ein gutes Jahrzehnt vor der Übergabe der Kronkolonie an China. Derzeit sind nach Angaben der britischen Regierung rund 350.000 Menschen im Besitz dieses Passes. Weitere 2,5 Millionen könnten zu einem Antrag berechtigt sein. Bei der Führung in Peking stößt das Vorgehen Londons auf harsche Kritik. Die britische Regierung handele verantwortungslos, sagt der chinesische Botschafter in London, Lu Xiaoming. Das sei eine grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Großbritannien wisse genau, dass Hongkong nicht mehr seine Kolonie sei, sondern wieder zu China gehöre.
The UK side knows well that Hong Kong is no longer under its colonial rule and that Hong Kong has returned to China.
So schroff wie der Ton des Botschafters, so unterkühlt sind derzeit auch die Beziehungen zwischen London und Peking. Denn neben Hongkong ist auch das Thema Huawei ein Konfliktherd. Der chinesische Konzern ist schon jetzt ein Stützpfeiler für die britischen Telekomnetze und will nun auch noch in den Aufbau des 5G-Netzes in Großbritannien einsteigen. Das stößt auf massive Kritik der US-Regierung, die Huawei aus allen wichtigen Infrastrukturen heraushalten will. Damit sitzt London in der Zwickmühle. Noch mehr Streit mit China, weil man Huawei aus dem Markt drängt, oder Streit mit Washington, dass man nach dem Brexit unbedingt für einen Handelsvertrag braucht. Dass nun tatsächlich 3 Millionen Menschen aus Hongkong ins Vereinigte Königreich einwandern, damit rechnet die britische Regierung nicht. Außenminister Raab will nicht einmal ausschließen, dass Peking die Hongkong-Briten gar nicht erst ausreisen lässt. Wenn das passiert, sagt Raab, werden wir am Ende wenig tun können, um das zu erzwingen.
Ultimately, if they followed through on something like that, there would be little that we could do to force them, to coercively force them.
Zumindest aber liegt mit der Ausreiseofferte an die Hongkong-Briten ein Angebot auf dem Tisch, das der Regierung Johnson viel Lob einbringt und sie wahrscheinlich wenig kostet. So einfach wird die neue britische Weltpolitik der Brexit-Regierung Johnson in Zukunft allerdings nicht immer sein.
Aus London war das Thomas Spickhofen. In Polen ist Andrzej Duda erneut zum Präsidenten gewählt worden. Das Ergebnis stärkt auch die nationalkonservative Regierungspartei PiS. Dudas Sieg war äußerst knapp, ein Zeichen für die politische Spaltung im Land. Wirtschaftlich aber ist Polen bisher glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Viele sehen das Land sogar als künftigen Pandemiegewinner. Viktor Goitka.
Polnische Wirtschaft, das war lange Zeit keine besonders vorteilhafte Redewendung. Aber die polnische Wirtschaft hat eine erstaunliche Geschichte zu erzählen. Das Land gilt nämlich als Krisenkönner. Nach der Finanzkrise 2008, da kam das Land als einziges in der EU ohne Rezession davon. Und auch in der Corona-Krise könnte das Land wieder gut abschneiden. Denn Experten erwarten, dass die polnische Wirtschaft dieses Jahr nur um rund 4% schrumpfen dürfte. Weit weniger als die Volkswirtschaften anderer Länder. Und deswegen schauen selbst Börsianer hin. Wie geht das? Polen hat mit einer starken IT-Branche einen Sektor, der von Corona eher profitieren dürfte. Und zumindest die Exporte sind nicht so stark wie andere Länder von nur einem Wirtschaftszweig abhängig, sondern relativ divers aufgestellt. Und das puffert ab. Dazu kommt, das Land hat bei den EU-Corona-Hilfen ziemlich gut verhandelt. Und wenn jetzt manche deutsche Firmen nach zerschnittenen Lieferketten mit Asien ihre Produktion wieder nach Europa holen wollen, dann könnten sie über Fabriken in Polen nachdenken. Klar ist aber auch, das Land ist nicht nur kulturell gespalten, sondern auch ökonomisch. Der Westen ist reicher, der Osten ärmer. Manche wandten sich wohl auch der nationalkonservativen PiS-Partei zu, weil die auf eine starke Sozialpolitik setzte. Ganz im Gegenteil zur Opposition, die lange eine neoliberale Linie propagierte. Wie es aussieht, bleibt der nationalkonservative Präsident Andrzej Duda im Amt. Das sorgt für Kontinuität und das gefällt der Börse. Der Warschauer Börsenleitindex WIG 30 heute 0,4% im Plus. Die polnische Landeswährung Zloty legt zum Euro etwas zu. Für einen Euro gibt es in den Wechselstuben jetzt 4 Zloty 47. Vom Euro wollen die Polen übrigens weiterhin nichts wissen.
Während sich Polen Hoffnung macht, von einer Neuorganisation der Lieferketten nach der Pandemie profitieren zu können, herrscht in Argentinien Heulen und Zähneklappern. Schon vor der Corona-Krise schlitterte das südamerikanische Land ständig am wirtschaftlichen Abgrund entlang. Der lange Lockdown hat der ohnehin schwachen Konjunktur weiter zugesetzt. Und als ob all das noch nicht genug wäre, steigen die Infektionszahlen inzwischen wieder stärker, was erneute Einschränkungen nötig macht. Anne Herberg über die doppelte Krise Argentiniens.
Ach, vertraute Straße in meinem Viertel, du weißt ja gar nicht, wie sehr ich dich vermisse. Ich gehe nicht mal mehr vor die Tür als Risikogruppe, die ich ja bin. Den Tango kann ihr niemand nehmen, auch Corona nicht. Gloria Guerra aus Buenos Aires singt sich den Quarantänekoller vom Herzen und ihren Landsleuten damit aus der Seele. Ihr Handyvideo ging viral. Bereits am 20. März hat Argentinien strikte Ausgangssperren verhängt. Mitte-Links-Präsident Alberto Fernández erklärte damals: Eine Wirtschaft, die abstürzt, steht auch wieder auf. Aber ein Leben, das ausgelöscht wird, kommt nie wieder zurück. Tatsächlich steht Argentinien beim Kampf gegen die Pandemie weitaus besser da als Nachbarländer wie Brasilien oder Chile. Doch der anfängliche breite Rückhalt für die Politik der Regierung beginnt zu bröckeln, sagt der Politologe Andrés Malamud. Das Paradox ist, zwar gelang es, den Verlauf der Pandemie zu verzögern, das half, die Krankenhauskapazitäten aufzustocken, doch es scheint, die Kurve wurde nicht abgeflacht, sondern nur aufgeschoben. Auch hier beginnt sich die Lage enorm zu verschärfen. Dazu bekommen wir jetzt die dramatischen wirtschaftlichen Folgen zu spüren. Da braut sich ein gigantischer Sturm zusammen. Nach mehr als 100 Tagen Lockdown wurden die Zügel gerade noch einmal angezogen. Dabei sind viele nicht nur mit der Geduld am Ende, sondern auch wirtschaftlich. Gastwirte Mariana Acheval weiß nicht, wie lange sie noch durchhalten kann. Am Anfang, in den ersten zwei Wochen, hat sich keiner ausgemalt, wie lange das alles dauern würde. Wir dachten, okay, wir nehmen uns eine Pause. Dann fingen wir an, Essen auszuliefern und online auch andere Produkte anzubieten. Aber wir machen nur noch etwa 20% unseres früheren Umsatzes. Gleichzeitig laufen die Steuern und Kosten weiter. Der Staat unterstützt zwar die Lohnfortzahlung, aber gleichzeitig hat er die Abfindungssumme verdoppelt, sollte jemand Angestellte entlassen. Für uns Unternehmer gibt es kaum Unterstützung. Aber ohne Hilfe geht hier gerade einer nach dem anderen pleite. Dabei steht Argentinien selbst vor dem Bankrott. Die Pandemie hat die schwere Krise des Landes verschärft. Allein im April ist die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 26% eingebrochen. Und laut Prognosen des Internationalen Währungsfonds werden die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie kein Land der Region so hart treffen wie Argentinien. Denn die Staatskasse ist leer. Derzeit verhandelt die Regierung über einen Schuldenschnitt. Doch ob die Gläubiger zustimmen, ist nach wie vor ungewiss. Derweil steigen die Fallzahlen immer schneller an. Vor allem in den Villas, den Armenvierteln. Gleichzeitig fehlt es dort an allem, sagt Jessica Ascureire aus der Villa 2124 im Süden von Buenos Aires. Die krasse soziale Ungleichheit ist durch die Pandemie nur noch einmal deutlicher geworden. Unseren Vierteln fehlt es an Wasser. Die Leute leben dicht an dicht. Der Hunger wird trotz Hilfen und Spenden immer größer. Wir können nicht zu Hause bleiben mit einer warmen Suppe. Wir müssen rausgehen, um zu essen. Ich habe große Angst vor dem Virus. Und es tut weh zu sehen, dass manche sich schützen können und andere nicht. Diese Ungerechtigkeit tut weh. Staatliche Versäumnisse, soziale Ungleichheit, eine Wirtschaft im chronischen Krisenmodus. Dies alles wird mit der Corona-Pandemie zur lebensgefährlichen Bedrohung. Das ist die andere Schuldenlast Argentiniens, die nicht mehr tragbar ist. Oder wie es Tango-Sängerin Gloria Guerra sagt: Die Welt sitzt im selben Boot, heißt es, aber so ist es nicht. Wir fahren auf demselben Fluss, aber manche sitzen in einer Yacht, einige haben eine Kabine in einem Panzerschiff, andere sitzen in einem Floß und wieder andere versuchen, sich schwimmend über Wasser zu halten. Aber ich glaube, wir schaffen das nur zusammen, sonst rettet sich niemand.
Mit diesem Beitrag von Anne Herberg aus Buenos Aires sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Jan Winkelmann, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.